Arbeit hat was damit zu tun, dass es nicht nur ein Job ist, wo man Geld verdient, sondern Arbeit hat die Chance, dass du fachlich, aber auch sozial und spiritueller Mensch wachsen kannst. Und Arbeit sollte auch so gestaltet sein.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem GO-Magazin. Volker Schmitz-Küris leitet das Backunternehmen Bio-Kaiser, und zwar mit Herz und Seele. Denn für Volker steht nicht allein der Profit im Vordergrund. Er möchte Arbeitsplätze schaffen, in denen Leute Sinn erleben und sich entfalten können. Er sieht seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in erster Linie als Menschen und will auch selbst so wahrgenommen werden, mit allen Stärken und auch allen Schwächen. Bei ihm hat sogar das Brot Zeit, sich zu entfalten. Und jedes Brot ist ein Einzelstück, wird rein natürlich hergestellt, ohne irgendwelche Hightech-Enzyme oder Stabilisatoren. Ich bin Leonie Walder und habe mit ihm über Führungsqualitäten und Demut gesprochen und warum viel Geld in uns nicht immer die beste Seite hervorbringt. Schön, seid ihr mit dabei. Ich sitze hier mit Volker Schmitz-Küris. Er führt ein Backunternehmen mit 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ist Pionier auf dem Gebiet der nachhaltigen Wirtschaft. Volker, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute bei uns.
Hallo Leonie, guten Tag.
Jetzt als allererstes, nehme mich Wunder, hast du heute schon etwas gehofft und hat sich das erfüllt?
Ich bin heute mit dem Auto gekommen, weil ich heute auf dem Rückweg quasi zwei meiner Kinder leben in Freiburg, die besuche ich dann, und ich hatte gehofft, dass ich nicht so lange im Stau stehen muss.
Und wie war das? Hat es geklappt?
Es war so, dass es war okay.
Okay.
Es war erträglich, ja. Es waren zwei kleine Staus, sonst ging es.
Musstest du früh los?
Nee.
Okay.
Also halb neun, nicht früh.
Jetzt habe ich auch noch ein paar Einstiegsfragen vorbereitet, damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
Ja.
Und die Fragen stelle ich auch in jeder Folge unseren Heroes of Hope. Als erstes, wenn dich dein 10- oder 12-jähriges Ich heute sehen würde, wo du heute bist im Leben, was würde es überraschen?
Dass aus meiner Ängstlichkeit Mut geworden ist.
Und du warst eher so ein ängstliches Kind.
Ich war eher ein ängstlicher, also in dem Alter war ich ein sehr ängstlicher junger Mann. Auch ich war auch klein, also sieht man heute nicht mehr, und zierlich. Heute bin ich eher zu kräftig, aber damals war ich immer der Kleinste. Ich hieß dann, man nannte mich dann auch Volkersche hieß mein, und oder Schmidtchen, ja, also.
Also bei uns heißt du das Volkerli wahrscheinlich.
Ja, genau.
Gewesen.
Und in Hessisch ist das so mit Sch noch. Und ja, das war ein Ausdruck davon, dass ich immer der Kleinste war und der Zierlichste und auch ein bisschen scheu in der damaligen Zeit und sehr sensibel, wegen der Ängstlichkeit auch sehr wahrnehmend. Also ich habe sehr immer sehr genau hingefühlt, schon damals. Ohne dass ich das hätte so beschreiben können in der Zeit, aber rückwirkend. Aber die Frage war ja, wie würde der 12-Jährige heute sagen? Der würde wahrscheinlich sagen, super, dass aus dieser Ängstlichkeit viel das Gegenteil gewachsen ist. Mut, sagen eine resiliente Eigenschaft, ja.
Und dann umgekehrt, was würdest du jetzt deinem 10-jährigen Ich sagen, wenn du da mal kurz zurückreisen könntest?
Ja, ich würde sagen, danke, dass ich diese die Ängstlichkeit, was dahinter sich verborgen hat, war ja dann auch eine Sensibilität, auch vor allem auf soziale Kontexte. Und das hat mir in meinem gesamten Leben dann sehr oft geholfen, weil ich sozusagen immer diese Wahrnehmungsqualität hatte, wenn ich irgendeinem sozialen Zusammenhang, Kontext aufgetreten bin oder erlebt habe, hatte ich immer sozusagen, das war ja eigentlich eine defensive Haltung oder Einstellung, aber aus dem heraus ist dann sozusagen eine Wahrnehmungskompetenz geworden, die mir dann auch ermöglicht hat, irgendwann auch mutig zu sein. Also nicht das allein, aber auch.
Also so eine Gabe eigentlich, dass du gut spürst, wer ist um dich und wie sind die so jetzt?
Ja, also sozusagen das Potenzial. Das Potenzial war, also die Gabe war sozusagen die Ängstlichkeit und damit verbunden Sensibilität. Also immer genau gucken und spüren, damit mir nichts passiert so. Oder damit ich nicht in risikovolle Situationen komme. Und dieses, da hat sich dann halt eine Sensibilität entwickelt, die ich später dann in ganz anderen Kontexten super gut nutzen konnte.
Jetzt, wenn wir in die andere Richtung gehen, ans Ende des Lebens, was würdest du gern über dein Leben sagen können? So?
Danke für alles, was ich erlebt habe. Das waren kleine und große Sachen, das war aber immer lebendig. Das war sozusagen die Leben in der ganzen Fülle, aber Fülle heißt in dem Falle auch sozusagen das genauso das Bittere und Schwierige, aber auch das Wunderschöne.
Jetzt heute führst du ja ein Unternehmen, Bio-Kaiser, ein Backwerk, also ihr stellt Brot her, andere Backwaren. Also was würdest du dich eher sehen? Bist du eher so der Bäcker oder der Unternehmer?
Nein, ich bin eindeutig eher der Unternehmer. Also ich habe zwar auch Konditor mal gelernt, aber meine Sehnsucht war einfach, ein soziales Organismus zu kreieren, der sozusagen eine bestimmte soziale, ethische, nachhaltige Ausrichtung hatte, wobei das Thema Nachhaltigkeit erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten quasi zu mir gekommen ist, aber sozial, und das war schon immer so die Ausrichtung.
Darauf wollen wir nachher auch noch zu sprechen kommen, was dein Unternehmen auszeichnet oder was euch wichtig ist. Aber was mich noch wundern würde, was hat dich dann aufs Brot gebracht? Wieso Brot?
Also es kommt ein biografischer Teil, ich komme aus dem Arbeitermilieu. Mein Papa war Maurer, mein Opa war Maurer und so. Und ich war, in der damaligen Zeit war das nicht üblich. Ich bin im Dorf groß geworden, es war nicht üblich, dass du aus dieser Arbeiterschicht eigentlich Abitur gemacht hast. Mhm. Aber ich war quasi einer der ersten im Dorf, der aus diesem Milieu kam und dann Abitur gemacht hat. Und mein Vater durfte das selber nicht und er war natürlich besonders stolz, dass ich seinen nicht gelebten Traum erfüllen sollte. Und das war auch so die Idee. Und es war dann so, dass ich auch in Verbindung mit der Sensibilität und einer bestimmten intellektuellen Kompetenz vielleicht auch das gemacht habe. Ich hatte quasi zwei linke Hände.
Ja.
Weil mein Vater und meine Opa, die waren so Überhandwerker, die konnten alles, ein Haus bauen und alles im Haus machen. Und ich hatte ein Problem, Nagel mit an in die Wand zu hauen.
Oder das also haben so, sie dir nicht mitgegeben irgendwie.
Und ich war halt sozusagen der so intellektuell diese Bahn da einreichen sollte. Und ja, das war so der Punkt. Und dann war ich ja als Student. Ich war auf dem Weg zum Lehrer. Also ich habe Pädagogik studiert nach dem Abi und habe also Zivildienst auch gemacht für Behinderte und wollte dann pädagogische Arbeiten als Sonderschullehrer unterwegs. War aber politisch damals auch sehr engagiert bei den sogenannten Spontis. Das war so eine Nachorganisation der 68er-Bewegung. Mhm. Und war dann auf bei einer, und das Einzige, was ich so mit den Händen eigentlich hingekriegt habe, war in der WG. Wir haben damals in WGs gewohnt, heute ja auch noch viele junge Leute. Und ich konnte backen.
Ja.
So. Das war das Einzige, was ich mit den Händen konnte. Und ich war auf einer Veranstaltung, damals wurde Wolf Biermann, das ist ein bekannter Sänger, der wurde, damals war ja noch die Deutschland getrennt in DDR und BRD, der war in Deutschland, hat in BRD und hat dort Konzerte gegeben und wurde nicht mehr sozusagen zurückgelassen. Die DDR hat ihn nicht mehr reingelassen, weil er ein Widerstandskämpfer innerhalb dieses Systems war. Wir selber waren Fans von ihm und dann gab es eine Veranstaltung in Offenbach, da war ich dann auch Besucher. Damals hat dort zum Beispiel der Rudi Dutschke, ich weiß nicht, ob Sie den kennen.
Rudi
Dutschke war einer der Führer der Studentenbewegung, der 68er-Bewegung, hat dort gesprochen. Ich kam, also war dann Zuhörer, beeindruckt von den ganzen Größen der damaligen Zeit und bin dann rausgekommen und dann standen zwei Leute vor der Tür mit dem Brotstand.
Ja.
Und die haben gesagt, wir haben jetzt ein Kollektiv, so hieß das damals, in Wiesbaden gegründet. Ich war in Frankfurt am Studieren und und dann habe ich gedacht, wow, backen, das ist das Einzige, was ich kann. Und da bin ich schon die Woche drauf hingefahren, habe mir das angeguckt. Das waren damals vier Leute, die haben gerade angefangen gehabt. Theo Kaiser war der erste Bäckermeister. Dann habe ich noch schnell meine Zwischenprüfung fertig gemacht an der Uni und habe gedacht, nee, ich verändere die Welt. Ich habe schon Unterricht gemacht im Rahmen des Studiums, habe so gemerkt, nee, Schule ist mir zu eng. Ich brauche mehr Freiräume für mich. Und dann habe ich gesagt, das könnte eigentlich was sein, so ein Unternehmen aufzubauen. Also es ging eher um dieses Kollektiv zusammenleben, zusammenarbeiten. Also ich sage immer, das, was heute, was damals Alternativbewegung war, war heute so, was man vielleicht Startup nennt. Ja. So bin ich dann zum Brotbacken gekommen und habe das dann lieben gelernt und bin dann in die Backstube gekommen, damals in den 70er Jahren, mit der Idee, wie dieser Begriff der Entfremdung, das war die Frankfurter Schule, also Bloch und so weiter, Adorno und so, das war so eine philosophische Schule, die haben mich geprägt und wir wollten halt nicht entfremdet arbeiten und ich bin dann in diese Backstube gekommen und habe dann gesehen, im Grunde ahnungslos, dass ja alles aus der Tüte gemacht wurde. Das heißt, ein Bäcker musste eigentlich nur lesen und wiegen können. Also das ist jetzt ein bisschen karikativ, aber im Grunde ist das eine Reduzierung. Und das war ja nicht das, was wir mit dem Begriff Entfremdung so gedacht haben. Und so haben wir dann angefangen damals, was heute vielleicht Slow Baking ist und so, also diese lange Teigverfahren, haben wir damals selber dann angefangen zu entdecken für uns und zu kultivieren wieder. Also das, was ein paar Generationen vorher so die Bäcker gemacht haben, wieder zu beleben und so ein erstes Brot zu backen. Damals war das ein sogenanntes Backfermentbrot. Das ist ein Brot, ein Sauerteigbrot. Aus dem Honigsalz, also aus einer Honigsalzgärung, so.
Also so altes Handwerk wieder aufleben.
Genau, und das war so das Spannende, wieder zu entdecken. Das war das eine, und das war also so auf der einen Seite das, was tust du mit den Händen? Wie tust du es? Und mit wem tust du es? Und für wen tust du es? Mhm. Das waren so die Fragen, die uns geführt haben, und wir waren dann eine WG, wir waren dann in den ersten Jahren so eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, waren dann 6, 8, dann nach kurzer Zeit waren wir sogar mehr, so ein paar, vielleicht bis zu 18 Menschen, die da in mehreren Wohnungen da in der Stadt in Wiesbaden gewohnt haben. Und im Hinterhof hatten wir die Bäckerei, im Vorderhaus der Laden. Und so fing das an mit dieser Umsetzung unserer Idee eines anderen Miteinanders.
Also ihr habt eigentlich dann alles geteilt. Ihr habt zusammen gewohnt, ihr habt zusammen gearbeitet,
und
ihr habt
auch den Profit geteilt. Es gab keinen Chef, und ja, das war ja die Idee, keinen Chef zu haben. Und wir haben, also es war dann so, das hört schon, also wir haben auch, wir waren ja alle Studenten oder Schüler, also wir haben dann quasi alle auch, jeder, der was gebraucht hat, hat sich einfach aus der Kasse ein bisschen Geld genommen. Und das war also auf einem ganz niedrigen Level natürlich. Und so haben wir gelebt, so, und dann viel diskutiert, viel gelesen, immer morgens früh, also viel gearbeitet. Wir hatten so Shop-Rotation, würde man heute sagen. Also jeder hatte mal Küchendienst, jeder musste in den Laden, jeder war mal in der Backstube, jeder war mal auf dem Wochenmarkt.
Also jeder musste alles ein bisschen können.
Jeder musste alles quasi machen, das war so auch die Idee.
Ja, so. Und jetzt spulen wir ein bisschen nach vorne. Also du hast gesagt, du hast studiert, zuerst Bildung, Lehrer, dann kam das Brot dazwischen, Unternehmen. Würdest du sagen, du bist heute am richtigen Ort? Und wenn ja, warum?
Naja, weil ich würde auf jeden Fall sagen, ja, weil ich sozusagen das, was mir ging es ja darum, die Welt ein Stück besser zu machen. Also im Sinne sozialer oder Wege zu gehen, die dem Menschen mehr entsprechen, also dem Menschen, ich sag mal so nicht, ich folge nicht diesem neoliberalen Bild des Homo economicus, da bin ich ein großer Gegner davon, also halte ich sogar für wirklich falsch, also ein interessengesteuertes Narrativ würde ich das nennen, sondern ich glaube, dass den Menschen im Grunde das ausmacht, dass er ein soziales Wesen ist, dass er verantwortlich kann, dass er sein Herz öffnen kann. Und das ist so eigentlich im Grunde das, was mein Leben geprägt hat, was ich immer mehr entdeckt habe, auch in der Wirtschaft, dass es darum geht, dass wir sozusagen die Herzen, ich sag mal so in Anführungsstrichen Liebe, weil ich meine die romantische Liebe, sondern die zwischenmenschliche Liebe, dass wir in unseren ökonomischen Zusammenhang das integrieren müssen und nicht leugnen müssen. Das halte ich für eine der größten Fehlhaltungen, die wir haben, dass es nur um Ökonomie geht, um Geld und es nicht um Dinge, die was mit Menschsein zu tun haben, weil ein Mensch wird dadurch ein Mensch, finde ich, dass er für soziale Haltungen steht, dass er auch für nicht nur für sich, sondern auch für andere lebt. So. Und das war so ein bisschen die Idee, die in der Grundhaltung da war, aber die sich dann im Laufe der Jahrzehnte, ich mache das jetzt 50 Jahre fast,
ja,
so entwickelt hat und auch, und es ging aber immer darum, das muss ich dazu sagen, weil ich wollte ja was bewegen. Und mir war es immer wichtig, dass wir ökonomisch nicht zu Losern werden. Also mir war es wichtig, weil
dass
wenn
es
du
sich
heute
auch rentiert irgendwie dann doch.
Peter, ja, wir, Sie müssen oder du musst dir vorstellen, Leonie, dass wir in den 70er Jahren wurden wir ausgelacht, ja. Mhm. Wir waren Exoten. Ich sage immer so, ich erzähle so dieses Narrativ, so ein bisschen eine lustige Geschichte, die nicht ganz so stimmt, aber wo man das erklärt. Früher haben dann die Leute im Rhein-Main-Gebiet gesagt, gehen wir heute in den Zoo oder gehen wir zu den Bio-Kaisers, ja. Also so exotisch waren wir, ja. Das war. Auf der einen Seite gab es eine Faszination. Manche haben es natürlich auch abgelehnt und so. Und ja, das hat uns damals ausgemacht, so.
Also ihr habt eigentlich den Mensch wieder mehr in den Fokus gerückt bei den ganzen Produktionsprozessen in der Wirtschaft, dass ihr sagt, es geht, wir dürfen nicht allein auf den Profit schauen, wir müssen schauen, was tut dem Menschen gut, was dient dem Mensch?
Ja, wir haben ich habe jetzt mittlerweile ja auch sozusagen eine eigene wirtschaftsethische Philosophie entwickelt und da gibt es im Grunde drei Phänomene, die nenne ich Phänomene, also Erscheinungen, die man in jeder Organisation heutzutage findet. Das eine ist die Welt der Zahlen, die Ökonomie auch, ja. Das andere ist die Welt der Produkte und Dienstleistungen und das dritte ist die Welt der Arbeit, also dass Menschen was zu tun oder heute auch KI und so, also dass man sozusagen was gestaltet. Das sind so die drei internen Phänomene und diese externe, das Drumherum ist halt im Grunde die Umwelt. Und was wir jetzt sagen ist, ethische Unternehmenssteuerung ist halt nicht nur, dass der einen Aspekt meinetwegen des Geldes, des Profites in den Mittelpunkt stellt, sondern dass du alle vier, also die drei interne und das eine externe Phänomen würdigst. Also, dass das in der Balance kommt, dass jedes Mal quasi leitend ist für bestimmte Dinge auf der einen Seite und dass wir diesen Phänomenen Qualitäten zuordnen. Also dass man sagt, Arbeit hat was damit zu tun, dass es nicht nur ein Job ist, wo man Geld verdient, sondern Arbeit hat die Chance, dass du fachlich, aber auch sozial und spiritueller Mensch wachsen kannst.
Ja.
Und Arbeit sollte auch so gestaltet sein.
Also dass ich mich da auch Sinnhaftigkeit erfahre, also meine Talente nutzen kann und das nicht so leben und aber nicht so trennen muss. Sondern
genau.
Dass ich da
also das heißt, wenn du jetzt, was ich sehr oft mache, dass ich mache ja mittlerweile sehr viel Workshops und Seminare auch für andere, dass ich mal immer so sage, setz dich mal hin, guck mal, wie lange lebst du noch, denk mal zurück, stell dir vor, das wäre jetzt zu Ende, was macht, hat eigentlich dein Leben bis jetzt wertvoll gemacht? Und da kommt selten, ich habe so viel Kohle verdient, da kommen ganz andere Dinge, wo man für jemand was geschaffen hat, was man aufgebaut hat. Also das sind meistens sehr viel soziale Ideen und das gibt dann das, was Sinn macht so und das hilft dann auch. Also man kann auch, wenn wir Führungskräfte trainieren zum Beispiel, wenn jetzt, dass wir die Mitarbeiter zum Beispiel, das ist ja, ich habe 44 Führungskräfte, ja, und was verboten ist, dass man nur aus der Funktionalität heraus zum Beispiel jemand kündigt so, sondern dass wir wirklich sagen, versucht zu verstehen, was den führt, was kann es ihm bieten, damit er sich entwickeln kann. Lade ihn ein, in eine Entwicklung, also in einen Personalentwicklungsprozess zu treten, dass wir immer auf diese Dinge Wert legen, sodass die Arbeit, wenn du das dann mal rechnest, wie viele Stunden man in seinem Leben arbeitet und wie viel man schläft, dann wäre es schon gut, wenn diese Arbeit, diese Zeit auch mit Sinn sozusagen belegt wäre und nicht nur einfach, dass du einen Job machst, Geld verdient und dass du dann irgendwie ausgeben musst. Das ist eine sehr komische Vorstellung von Menschsein. Und wenn du dann da auch große Herausforderungen hast oder kleine oder wie auch immer, dann geht es immer darum, was kannst du für dich draus lernen, wie kannst du den Sinn dort finden. Ob du jetzt Brot backst zum Beispiel, das ist ja spannend, wenn du ein Brot machst, ist ja ganz banal, du machst ein Brot mit Sauerteig. Dann plötzlich, wenn du ein guter Bäcker bist, bist du nicht der den Rhythmus vorgibt, sondern der Sauerteig hat ja seine eigenen Prozesse. Das heißt, du musst dich auf den Prozess, diesen Naturprozess einlassen. Du musst vielleicht viele Dinge, die du machst, anders organisieren. Das andere wäre, du sagst, okay, man tut noch schnell was rein, damit man sozusagen seiner Funktionalität genügt. Oder aber du sagst, nee, wir geben dem Sauerteig Zeit.
Wir respektieren das auch, was es braucht.
Was es braucht und damit es gelingt. Und dann plötzlich gibt es dann heute Ökotrophologen, also Ernährungslehrer, die dann entdecken, wenn je länger ein Teig braucht, desto besser ist es auch für den menschlichen Stoffwechsel, weil dann einfach bestimmte Stoffe eher für den menschlichen Stoffwechsel zugänglich werden. Also da gibt es plötzlich sozusagen was, was auf vielerlei Hinsicht dann Sinn macht. So, oder das andere ist die Ökonomie zum Beispiel. Natürlich wollen wir Gewinne machen. Aber wenn du die Ökonomie verbindest mit dem Drumherum, zum Beispiel, das sind ja bei uns Landwirte, Müller und so und Kunden, dann, das nennt man ja diese Stakeholder, diesen Stakeholder-Prozess, dann geht es darum, dass du in diesem Prozess der verschiedenen, also Gruppen, die an so einer Herstellung von Brot verantwortlich sind, dass du da guckst, dass es eine Balance gibt. Also wenn du zum Beispiel in der Größenordnung, die wir jetzt sind, konventionell guckst, dann kaufst du nur günstig Getreide ein. Damit können aber die Bauern gar nicht mehr leben.
Mhm.
Und dann geht das auf den Boden auch, weil dann wird halt, was weiß ich, gespritzt, damit man schnell ausbeutet und so. Das heißt, du musst eine Balance herstellen. Deshalb begrenzen wir zum Beispiel den Gewinn.
Mhm.
Das heißt, ab einem bestimmten Gewinn, also Umsatzrendite, wird der gesamte Gewinn geteilt mit den Stakeholdern.
Also das geht dann wieder direkt an die Bauern, an die Müller?
Also so, wir haben so ein Gewinnziel, wir brauchen so 5%. Das, damit wir also ökonomisch gut dastehen, das ist so die, und ab 5% wird der gesamte Gewinn, da werden 35% des Gewinnes werden im Unternehmen belassen, damit wir genug Eigenkapital haben, also damit wir nicht abhängig sind von Banken zu sehr. Mhm. 35% geht an die Shareholder, also die Gesellschafter, da bin ich der Hauptgesellschafter, und zwei Gesellschaften, die noch Shareholder sind, also Mitinhaber sind von Kaiser, sind mittlerweile zwei gemeinnützige Stiftungen. Das heißt, 60% von, so viel ist das, von der Gewinnausschüttung, von der 35%igen Gewinnausschüttung geht eh schon in den sozialen Bereich. Und nur ich quasi bin der Einzige. Und das ist aber auch richtig, weil ich als Unternehmer quasi auch sozusagen so einen Bereich auch brauche, so. Das finde ich auch richtig. Also nicht schwarz-weiß, sozial ist wichtig, aber man muss auch sozusagen, ich muss auch die personellen, die menschlichen, also die Komponenten bringen. Und das 30% geht an die Stakeholder.
Ja.
Und das, dann ist es so, dass der Hauptstakeholder sind die Mitarbeiter, der zweite Stakeholder sind die Bauern und Müller. Und dann gibt es die dritten Stakeholder, die nennen wir, das ist ein Begriff, den es nicht gibt, den habe ich erfunden, die Stakeholder der Herzen.
Ja.
Das ist die Natur und die Kultur. Also wir lieben die Demokratie, wir lieben die Werte, die Menschenwürde und all das. Wir lieben die Natur. Und deshalb fließt auch immer ein Teil dieser Gewinne in diese Projekte so. Und das haben wir ein paar Jahre machen können. Die letzten zwei Jahre ist es ein bisschen enger in Deutschland, ja, mit der Ökonomie. Das heißt, da können wir die 30% nicht ausschütten, weil wir die 5% nicht erreichen. Es geht uns trotzdem noch gut.
Ja.
Weil viele Bäcker gehen ja auch pleite, also in Deutschland, so. Das ist ja eine sehr hohe Bäckersterblichkeit. Aber, das ist zum Beispiel diese Qualitätsbeschreibung dieses Phänomens, Betriebswirtschaft. Und dann gibt es jetzt noch das dritte, Dienstleistung und Produkt. Da geht es einfach darum, dass das Produkt, also das Brot, die Gebäcke und so, dass die sozusagen einmal natürlich hergestellt werden und dann auch der menschlichen Gesundheit. Natürlich muss es vor allem schmecken, aber es muss dann auch gesund erhalten sein und nicht einfach gesundheitsschädlich sein. Oder die Rohstoffe, die wir verwenden, sind dann halt biologisch, damit nicht, was weiß ich, weitere Pestizide in die Erde gebracht werden.
Also eigentlich umfassend soll der Natur gut tun, dem Menschen, aber eben auch wirtschaftlich aufgehen.
Ja.
Jetzt ganz am Anfang hast du ja gesagt, ihr seid gestartet als Studenten, Studentinnen, habt zusammen gewohnt, zusammen gearbeitet. Jetzt ist das ein Unternehmen mit 350 Leuten. Das auch gesagt, früher es gab keinen Chef, jetzt bist du der Geschäftsführer.
Also wir sind zwei zurzeit. Also ich habe jetzt einen jungen Nachfolger schon, der auch super ist und der jetzt quasi in die Fußstapfen tritt. So ist das jedenfalls geplant und besprochen.
Was gibst du ihm jetzt vielleicht auch mit? Warum bringt es, einen Chef oder eine Chefin zu haben? Warum ist das gut? Und wie füllt man diesen Posten gut aus? Es ist ja auch viel Verantwortung, die man dann hat für all diese MitarbeiterInnen, Stakeholder und so weiter. Was würdest du da mitgeben? Wie wird man dem gerecht?
Also auf der einen Seite brauchst du heutzutage mehr, denn du musst also quasi, du brauchst Resilienz, Widerstandskraft. Ich mache das ja 50 Jahre und du musst immer wieder Dinge neu denken. Also du kannst nicht irgendwas machen und dann sagen, das habe ich jetzt, das ist die Lösung für alle Zeiten. Die Art, wie du backst, Menschen, die du führst, Vertriebswege, die du gehst, alles. Du musst immer wieder neu denken. Das hört nie auf. Das ist im Leben so, dass du die wirklich, also deine menschliche Wirklichkeit immer wieder neu gründen musst. Als Unternehmer brauchst du zum Beispiel auch das Wissen, dass jede Innovation zu einer Ja-Aber-Haltung führt.
Mhm.
Also immer wenn du was Neues machst, das geht bei mir intern auch, meine Manager, und wenn ich dann wieder mit was Neuem komme, da denken die, nicht alle, aber immer der ein oder andere, oder sagt, ja, aber und so, ja. Da muss man das bedenken. Oder wenn das Leute hören und so, das ist schon, und da musst du gucken, wenn man Innovationen führt, was ist an diesem Aber? Also sozusagen, was ist Widerstand, nur weil man nichts ändern will, oder was ist Widerstand, weil es begründete Widerstand gibt. Und das musst du, und das ist die Kunst der Erneuerung, dass du eine Idee nimmst und das sozusagen diesem Aber, diesem begründeten Aber, also diesen begründeten Widerstandsideen entgegenbringst und dann erst eine Gestalt in der Wirklichkeit bringst. Und wenn dir das gelingt, dann hast du eine nachhaltige, also eine belastbare Organismus geprägt. Und die Idee ist halt, dass ein Unternehmen eben keine Maschine ist, sondern ein Organismus ist. Das heißt, du bist als Chef auch Mensch in erster Linie und du darfst auch als Mensch wahrgenommen werden. Also es geht nicht darum, dass du nur in der Rolle bleibst. Ja, also ich bin jetzt Unternehmer oder Chef und gehe nur rum, sondern es geht immer darum, dass die Menschen mich auch wahrnehmen können, dass ich, was mir wichtig ist, dass meine Herzlichkeit, aber auch meine Schwächen.
So auch authentisch sein als Chef.
Authentisch, genau. Ja. Und dass jeder das kann, sowohl die Manager als auch die Mitarbeiter, dass wir sozusagen sagen, die Bäckerei ist eine Schule für uns alle. Eine Lebensschule sozusagen, eine Fachschule, wie man Brot backt oder verkauft oder organisiert, das ist das eine, das Fachliche. Und das andere ist, wie können wir mit den sozialen Gegebenheiten uns auch weiterentwickeln, sodass wir im Miteinander und im Füreinander bleiben.
Also auch eine, wie gehen wir miteinander um, wie arbeiten wir zusammen?
Wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit dem Kunde um, wie gehen wir mit der Natur um, wie gehen wir mit so einem Prozess des Backens um, wie gehen wir mit neueren ernährungswissenschaftlichen Einstellungen um, alles, wie gehst du immer wieder damit um, wie findest du deine Lösungen, wie nimmst du die Menschen auch mit? Das heißt ja, wenn du eine neue Backstube vor oder eine neue Art der Brotführung machst, da musst du auch, wir haben 80 Leute in der Produktion, da musst du ja auch gucken, dass die gesamte Technik und überhaupt immer wieder sich drauf einstellt. Oder wenn wir neue Vertriebswege gehen, was wir gerade machen, dann musst du neue Berufsbilder entwickeln für einen Verkauf.
Also alle mitnehmen in diesen Prozess. Jetzt gibt es eine Frage, die ich auch allen stellen, die jetzt hier zu mir ins Studio kommen. Und zwar geht es ja in dieser Folge jetzt um dich, um deine Arbeit, um dein Engagement. Wenn du jetzt dieser Folge einen Untertitel geben würdest, wie würde der lauten?
Menschliches Handeln hat immer verschiedene Dimensionen. Das eine ist das Fachliche, das andere ist das Menschliche, das Herzliche. Und es geht darum, dass wir authentisch sind. Und dass wir beide Dimensionen für uns und für andere ermöglichen. Ist vielleicht zu lang für einen Untertitel. Gell?
Nee, ich habe extra Untertitel gesagt und nicht Titel, weil bei Titel muss man ja so kurz und knackig sein, bei Untertitel kann man ein bisschen.
Also mit dem Herzen zum Erfolg.
Das ist schön knackig. Ich will mit dir auch noch über Hoffnung sprechen, weil wir sind ja hier beim Heroes of Hope Award. Und da wäre meine erste Frage an dich. Wie kriegst du wieder Hoffnung, wenn scheinbar hoffnungslos scheint oder gerade alles sehr frustrierend oder viel ist. Was gibt dir Hoffnung?
Also ich selber meditiere ja seit 30 Jahren. Einfach sich selber, ich sag mal so, in die Stille halten. Also das ist für mich Meditation, jeden Morgen halt ein paar Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten oder 12, je nach Zeit. Und dass du einfach sozusagen dich hinhältst und auch in ausweglosen Situationen auch die Ausweglosigkeit spürst. Und wenn man diesen Kelch der Ausweglosigkeit, ich sag's mal so, austrinkt, dann kommt immer was anderes rein. Und das ist Hoffnung oft. Und dazu darfst du diese negativen Dinge nicht ausweichen.
Nicht verdrängen.
Nicht verdrängen. Du musst die zulassen. Und wenn man sagt, sich hinhält sozusagen dem Leben, dann passiert es wirklich, und das ist ja das Wunderschöne auch, dass dann plötzlich oft Hoffnung entsteht und dass du dann plötzlich Dinge siehst, wie wenn man durch so einen dunklen Tunnel geht, gell? Das ist ja ganz dunkel, mehr dunkel, dunkel, dunkel und denkt, um Gott. Und man geht aber weiter, man bleibt nicht stehen und verzerrt, sondern man geht langsam weiter und irgendwann kommt das Licht. Das ist so ein schönes Beispiel für das, wie Hoffnung auch in unser Leben kommt, so.
Was würdest du sagen zurzeit? Was hoffst du von ganzem Herzen?
Also wenn ich die Weltgeschichte, die Weltsituation angucke, dann bin ich sozusagen so erschüttert wie noch nie, weil ich oft noch keine Lösungen sehe und ich würde trotzdem nicht aufhören, weiterzumachen an genau für die Dinge und hoffe, dass daraus irgendwas wächst. So, also wenn du die ganzen Despoten in unserer Zeit, Autokraten siehst, der Verfall der Demokratie, wenn du siehst, wie sich auch, also sag ich als Unternehmer, so wie sich Reichtum völlig asozial verteilt bei uns, wie wir mit Natur umgehen und das alles ist sozusagen eingebettet in globale Krisen, Machtkämpfe wie selten zuvor, weil auch die globalen Zusammenhänge dichter aufeinander hängen, so würde ich das sehen. Das ist eine große Herausforderung und ich glaube, dass mir wäre es halt wichtig, dass wir trotz allem, auch wenn wir jetzt zum Beispiel noch nicht sozusagen das Licht sehen, dass wir weitergehen und sozusagen unserer eigenen Spur folgen und darauf setzen, dass wir irgendwann Lösungen finden, die vielleicht eine andere Art des globalen sozialen Miteinanders auch finden. Das hoffe ich schon.
Und auch da, wie gibst du vielleicht da Hoffnung weiter, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, es ist alles so düster und da geht es irgendwie bergab und da, ich glaube, es geht immer nur noch weiter bergab. Was würdest du dann sagen?
Da würde ich sagen, ich habe in meinem Leben ja auch Krisen gehabt, sehr viele, also sowohl gesundheitliche eigene als auch als Unternehmer. Das war ja nicht alles schön. Ich war so gut wie insolvent in den 90er Jahren. Ich selber hatte schon Herzinfarkt und Krebs und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so, ich habe auch Trennungen hinter mir und so. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles immer gelungen ist. Ich habe eine Zeit lang in diesen Phasen, ich bin ja auch Unternehmensberater, ich habe Unternehmen begleitet in der Insolvenz. Und also das ist für mich, da habe ich eine Übung entwickelt, die mir sehr oft hilft. Also wenn ich so dir einen Auftrag kriegen sollte, Unternehmen, die kurz vorm Insolvenz sind, zu begleiten, da haben wir immer so gemacht, da habe ich ein riesiges schwarzes Tuch an die Wand geklebt. Und da müssten sich die Verantwortlichen immer ganz nah dran stellen und mal in das Dunkle gucken. Mhm. Das allererste ist, dass du die Wahrheit nicht, also dieses Grauen meinetwegen, dir angucken musst. So. Als zweites gehst du in diesen Raum und suchst einen Platz, wo das, also symbolisch die schwarze Wand noch da ist, aber wo du so viel Distanz hast, dass du in deine eigene Atmung mehr spürst wie diese Nähe vor so einer schwarzen Wand.
Ja.
Und dann fängst du an zu atmen. Und dann kommst du individuell in die Balance. Und aus dieser Position heraus fängst du an, neue Dinge zu entwickeln. Und das ist für mich so, also sozusagen eine Metapher, eine gelebte Aufstellungsmetapher, wie man mit solchen Krisen umgeht. Und wenn wir heute über dieses ganz schwierige globale Situation reden, dann wäre für mich die Frage, such den Platz, wo du erstmal selber zur Ruhe kommst, wo du deine Balance findest und dann fang an, das, was dich ermutigt, was dir Hoffnung gibt, das wieder dafür einen Ausdruck zu finden. Wir denken ja immer, wir müssen alles kontrollieren, in Kontrolle haben. Das ist nicht so. Du musst was tun und du musst auch darauf hoffen, dass es passiert. Vertrauen heißt nicht, dass du es in der Kontrolle hast, sondern dass du es tust, abgibst und trotzdem darauf hoffst, dass es weitergeht. In diesem Sinne. Und du kannst, wenn du es kontrollierst, wäre es keine Hoffnung. Hoffnung ist ja das, dass du sozusagen was aus deiner Kontrolle lässt.
Oh, ja.
Und ins Vertrauen des Lebens gibt es so. Und so würde ich das sehen. Und das ist halt eine humane, kollektive Leistung, die wir als Menschheit jetzt erbringen müssen.
Also gemeinsam hoffen auf eine bessere Zukunft.
Ja, und Wege finden. Also auch wirklich nicht nur kritisieren und so, sondern auch also sozusagen beispielhaft Dinge leben und Mut machen. Also ich sage, da kann ich das an einem Beispiel festmachen.
Ja, auf jeden Fall, sehr gerne.
Zum Beispiel, ich war ja dann also Arbeiterkind und dann die Bäckerei lief erst schlecht. Dann habe ich Unternehmensberatung gemacht, da war ich sehr, sehr wirtschaftlich, sehr erfolgreich. Dann war ich plötzlich so, habe ich so viel Geld verdient, da bin ich so dann auch, habe ich mich davon bestechen lassen. Ja, war wer und so, ja. Und meine Bäckerei ging 90er Jahre, ging aber schlecht.
Ja.
Und das heißt, ich wurde auch mit dem konfrontiert, wie es ist, wenn du plötzlich ganz viel Geld hast und wichtig bist und so, ja, also dein ganzes Ego gepinselt wirst und so.
Ja.
Und dann habe ich das weitergelebt und gelebt und dann irgendwann gemerkt, nee, das ist es nicht. Also das war ja ein Irrweg aus heutiger Sicht, aber ich musste auch mal sozusagen so ein egozentrisches Arschloch sein eine Zeit lang, um irgendwann dann zu merken, nee, das ist nicht das, was mir Sinn gibt. So. Und durch diese Erfahrung bin ich heute so, dass ich sage, zum Beispiel, dass das größte Glück das Teilen ist. Also ich bin ja durchaus jetzt vermögend geworden, ja. So, aber ich schon lange aufgehört, immer mehr und mehr zu wollen. Also deshalb auch dieses Teilen mit des Gewinnes oder ich werde jetzt meine Unternehmensanteile deutlich unter Wert abgeben, weil damit ich es nicht sozusagen finanzieren muss mit irgendeiner Finanzgesellschaft, sondern damit es Menschen übernehmen können und tragen können, ja, weil das ja bei 350 Leuten ist das ja schon, also für eine Bäckerei relativ groß. Also, aber das ist mir völlig egal. Ich will schon, klar, ich will meine Rente daraus haben und so, aber es muss sozusagen nicht mehr sein, verstehst du? Mhm. Sondern und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, Mann, das, wenn du wirklich vermögend bist, also genug hast, das Größte ist doch, dass du teilst. Das und macht dich reich. Das, also ich will die 5% Rendite erreichen, nicht damit ich ein paar Euros mehr krieg, ja. Ganz ehrlich nicht. Weil da esse ich nicht mehr von, gehe eh in gute Hotels. Also ich habe nicht mehr davon und ich kaufe mir auch nicht 5 Autos noch oder noch 3 Häuser, sondern ich gebe das dann eh wieder irgendwie. Also geht's dann darum, wenn ich mehr habe, dass ich teilen kann. Ich bin total stolz, egomäßig, wenn ich Geld verteilen kann. Das macht mich, das ist auch egoistisch, aber dieser Egoismus ist in ein soziales Feld eingebettet und das halte ich zum Beispiel für gelungen, wenn du vom Herzen her reifst und wächst, dass es nicht mehr für dich ist, sondern dass du wirklich Freude hast, daran zu teilen.
Und wie bist du?
Weil es eine Theorie ist, eine Ideologie, weil du spürst, das macht dich glücklich.
Wie bist du dann darauf gekommen, dass du gemerkt hast, jetzt bin ich auf einem Irrweg? Also ist das einfach so plötzlich, hast du dein Leben angeschaut?
Ja, ich habe es halt gemerkt. Ich habe mich dann selber wahrgenommen, wie ich dann rumlaufe und dass ich dann immer mich so wichtig mache und wie bedeutsam man selber ist. Und dann gibt es so einen Habitus, den man, das habe ich ja alles gelernt. Ich komme ja aus dem Arbeiten. Ich habe dann gelernt, wie gehst du als erfolgreicher Mensch in ein 5-Sterne-Hotel? Ja,
zum Beispiel. Wie benimmt man sich und so?
Musst du immer so tun, als ob du es gleich kaufen könntest. Ja, das ist so wichtig. Dann funktionieren alle. Und dann habe ich so plötzlich irgendwann gemerkt, oh, was bist du für ein Arschloch? Für ein Affe? Also was bist du für ein komischer Kerl? Dass du solche egoistischen oder egozentrischen Bilder erfüllen musst. So, das gibt dir doch eigentlich gar nichts so, ja. Aber ich musste das trotzdem eine Zeit lang mal in die Irre laufen, bis ich das irgendwie gemerkt habe. So.
Jetzt sind wir froh, dass du es gemerkt hast.
Ich auch, ja.
Jetzt vielleicht noch als letzte Frage. Das ist ja unser Hero of Hopes Podcast hier. Wer ist dein ganz persönlicher Hero of Hope, Hoffnungsträger oder Hoffnungverbreiter?
Ja, ich habe einige Menschen in meinem Leben kennengelernt, sind auch einige schon tot, die mich spirituell auch begleitet haben, die mir Feedback gegeben haben, die mir, also weil es hier auch ein Christi, ich habe so einen christlichen Begleiter mal gehabt, der mir sozusagen ein ganz neues Bild auf Jesus, auf Christentum gegeben hat.
Wie hat er das gemacht?
Ja, der hat einfach so gesagt, wenn Jesus jetzt hier wäre und er würde sich dir hingeben, der würde jetzt nicht mächtig sein oder was weiß ich, sondern der würde eine Nächstenliebe heißt, der würde auf deiner Höhe sein, der würde dich ernst nehmen und würdigen und also hat sozusagen diese Menschlichkeit plötzlich da so in und das hat mich sehr berührt. So. Also nicht diesen Übervater oder über diesen Übergott, sondern einfach das Eigentliche, nämlich dieses menschliche Antlitz, was da.
Jesus als Gegenüber.
Das wirklich
auch.
Brüderliche, ja. Das hat mich sehr berührt, weil das, sagen wir mal, nicht dem entsprochen hat, was ich so in Kirchen so gehört habe. So, das war aber ein Pfarrer auch, der selber ein Seelsorger für ein Kloster war. Und er hat, also so Leute waren für mich Wir sind mir Gott sei Dank immer wieder begegnet. Also nicht nur im Christlichen, also in unterschiedlichen Kontexten auch. Und die einfach so ein Stück, eine andere Art der Wahrnehmung mir auch gezeigt haben. So einen anderen Zugang zur Wirklichkeit immer wieder. Eine andere Tür immer wieder in mir, in meinem Herzen aufgemacht haben. Das auch gelebt haben. Also nicht nur methodisch, sondern auch so Beispiel waren dafür.
Ist ja auch schön, dass wir nicht immer alles alleine verstehen müssen, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind und uns auch gemeinsam auf Dinge aufmerksam machen können.
Ja.
Ja, also Volker, ich danke dir vielmals für das Gespräch und für deine Zeit. Alles, was du geteilt hast, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, auch dir, Leonie.
Ich wünsche dir weiterhin auch ganz viel Freude bei der Arbeit, jetzt auch bei diesem Übergabeprozess und natürlich ganz viel Hoffnung in dem, was noch kommen wird.
Vielen Dank.
So, also kann man mit Brot die Welt verändern oder zumindest die eigene Unternehmenskultur. Und vielleicht kann uns der Sauerteig auch Vorbild sein. Manchmal braucht es halt einfach Zeit und Luft, damit wir wachsen und aufgehen können. Wer mehr über Volkers Arbeit und seine Unternehmensphilosophie erfahren möchte, dem haben wir den Link zu seinem Buch noch in den Shownotes. Dann freue ich mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn ich mit Bernarda Brunovic spreche über die Macht von Musik und den Dingen, die man nicht nur mit den Augen sehen kann. Danke für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch eine schöne Zeit.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.